Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Und ich sage auch herzlich willkommen, Professor Dr. Hendrik Tehesen von der Hochschule Trier, ganz konkret vom Umweltcampus Birkenfeld. Wir freuen uns, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Hallo, Herr Professor Tehesen.
Danke, Liebold.
Sehr schön. Wir möchten nämlich heute mit dem Professor Tehesen darüber sprechen. Er ist einer der sehr renommierten Experten für das Thema regenerative Energien. Letztlich auch den Status quo der Energiewende mal besprechen mit einem Physiker. Sie haben an der RWTH Aachen Physik studiert, auch in diesem Fach promoviert, in Bochum, glaube ich. Also ich höre ja sehr häufig die Aussage, ja, letztlich ist die Energiewende doch auch Physik und man kann die Physik nicht aushebeln. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute mal mit einem Physiker über den Status quo sprechen können. Wo stehen wir denn ganz genau mit der Energiewende? Und deswegen freuen wir uns, dass wir da mit Ihnen einen so renommierten Experten dafür haben. Und ich würde gerne mal einsteigen, wie Sie so auf den aktuellen, als Wissenschaftler und vielleicht ja auch Zahlenmensch, wie Sie so auf den Status der Energiewende und dieses Umstiegs von den fossilen Primärenergien auf die regenerativen Energien, wie Sie da drauf schauen. Wo stehen wir denn da aus Ihrer Sicht?
Ja, wo stehen wir da? Direkt die große Frage am Anfang, finde ich gut. Fangen wir mal ganz groß an. Also wir sind auf einem guten Weg, aber er ist trotzdem noch sehr lang. Ich denke, bei der Energiewende, wir müssen halt immer unterscheiden, die unterschiedlichen Arten der Energie, also elektrisch, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ne? Also wir sind jetzt Richtung 60% plus bei der Stromerzeugung aus Photovoltaik und Wind, bisschen Wasserkraft und Biomasse noch. Wir tun uns aber wahnsinnig schwer bei der Wärmewende. Das heißt, also wie schaffen wir es, den Wärmesektor zu dekarbonisieren? Wir wollen ja weg von den fossilen Emissionen. Und im Bereich der Wärmeversorgung, das ist auf der einen Seite die Raumwärme, Warmwasser, aber so ein großer und wichtiger Teil die Prozesswärme in der Industrie. Das ist jetzt also vom Stahlwerk, an das man vielleicht zuerst denkt, aber auch die Bäckerei braucht Prozesswärme für die Brötchen. Und das ist vielfach noch fossil, primär Erdgas. Diskussion haben wir jetzt ja gehabt die letzten Tage, Wochen, Monate mit vermeintlichen Gasmangellagen und so weiter. Und da müssen wir weg. Und dann haben wir den dritten Sektor noch, den Verkehrssektor. Auch da sind wir, insbesondere als Autofahrerland Deutschland, immer noch nicht gut genug unterwegs. Wobei man da die Transformation sieht, dass der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroauto eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Wir können ihn bremsen und das versuchen auch die ein oder anderen lautstarken Lobbygruppen. Aber die Elektrifizierung des Individualverkehrs, das klassische Elektroauto, das kommt, das wird sich durchsetzen. Das hat sich in anderen Ländern schon durchgesetzt. Bestes Beispiel ist da Norwegen, aber auch China ist da sehr, sehr gut unterwegs. Und was wir auch beobachten, ist im Schwerlastverkehr, also die LKWs, die vermehrt elektrisch unterwegs sind. Ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Amsterdam, ein paar Tage, und ich war überrascht, wie viele, ich sag mal so die Last Mile, die letzte Meile beim Transport dieser Lieferwagen schon elektrisch unterwegs waren. Schwierig wird Schiffsverkehr und das Flugzeuge zu dekarbonisieren. Da brauchen wir dann flüssige Treibstoffe, diese sogenannten E-Fuels. Aber man merkt, der Weg ist klar, wir wissen genau, was wir tun müssen. So richtig voran kommen wir in vielen Dingen aber nicht. Und dann kommt halt noch die politische Diskussion dazu.
Aber hängen wir dann, würden Sie sagen, tatsächlich auch hinter unseren ganz konkreten Zielen? Also beim Ausbau der Erneuerbaren habe ich doch das Gefühl, also da kommen wir vielleicht jetzt auch noch zahlenbasiert nochmal konkreter drauf, da erreichen wir, also zumindest im Photovoltaikbereich, ging doch jetzt ein Ruck durch die Republik in den letzten fünf Jahren oder vielleicht ja 5 bis 10 Jahren. Und da hat sich massiv was getan. Die Windenergie konnten wir zumindest nicht, ich glaube nicht, da sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, weder onshore noch offshore. Aber es ging auch massiv was voran. Und insofern kann man doch sagen, es ist jetzt, wir sind weg von diesem Konjunktiv, man sollte und man müsste und man könnte, sondern da ist jetzt konkret was passiert. Und ich merke auch, also wir sind ja sehr stark ausgerichtet auf Unternehmen. Wir tun uns immer leichter, Unternehmen zu finden, die Energie als strategisches Feld sehen, wo sie eben ihre Standortfaktoren und ihre Kosten mit regenerativen Energien, speziell auch mit Batteriespeichern, einfach absichern können und die Kosten senken können. Also das setzt sich diese Erkenntnis durch. Wir müssen unsere Prozesse elektrifizieren und wir können uns selbst auch dann mit Erneuerbaren versorgen, teilweise zu großen Teilen zumindest.
Zum großen Teil, ja. Also man merkt, das ist in den Köpfen drin. Die Unternehmen wollen gerne, wir kennen diese Diskussion der Beschwerde über die hohen Strompreise, aber ich glaube, der kann so hoch oder niedrig sein, wie er will. Es wird sich immer beschwert über den Strompreis. Der ist in Deutschland sicherlich ein strukturelles Problem, wobei ich mich persönlich immer schwer tue bei Unternehmen, die regional oder ich sag mal nur bundesweit aufgestellt sind, die dann sich beschweren, dass der Strompreis in den USA niedriger ist. Das ist ein komplett anderer Markt, der vielleicht auch gar nicht in Frage kommt. Das gilt dann eher für global agierende Unternehmen, da den Vergleich zu haben mit den Vereinigten Staaten oder alternativ mit China. Bei den Zielen, ja, Sie haben vollkommen recht, die Photovoltaik entwickelt sich gut. Die Zubauzahlen jetzt in den letzten Jahren sind massiv raufgegangen. Ist aber immer noch nicht das, was wir brauchen. Also um die Ziele allein bis 2030, und die Bundesregierung hat sich ja im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, Ziele gesetzt. Wir wollen bis zum Jahr 2030 215 Gigawatt an Photovoltaikleistung installiert haben. Da sind wir heute nicht. Wir sind heute bei 111 Gigawatt. Also etwas mehr als die Hälfte des Weges haben wir schon gemacht. Aber wir müssen jetzt in den nächsten Jahren noch schneller werden. Bei der Windenergie, Sie haben es angesprochen, auch da ist es besser geworden, weil die Verfahren vereinfacht wurden. Das Hauptproblem ist da eher das Genehmigungsverfahren, was einfach sehr komplex und sehr aufwendig ist. Das konnten wir verbessern. Das ist jetzt so eine Planung von, ich habe die Idee, dort ein Windrad aufzustellen und einen Windpark zu bauen, bis das Windrad steht und speist ein. Das hat früher gute 5 Jahre gedauert. Wir sind jetzt runter auf ungefähr 3 Jahre. Das hilft schon mal und wir merken, dass das jetzt mit den Projekten anläuft. Aber auch da, wir wollen, Plan der Bundesregierung, 115 Gigawatt Windräder an Land erstmal nur haben. Dazu kommt immer noch ein bisschen Windenergie auf dem Meer, also diese sogenannten Offshore-Windenergieanlagen. Wir sind aber bei der Windenergie Stand heute bei 70 Gigawatt und wollen da tun auf 115 rauf. Und der Ausbau ist da viel zu langsam, weil die Verfahren halt in der Vergangenheit so kompliziert waren, so einen großen Vorlauf brauchen. Und Offshore, das heißt also diese großen Windparks in der Nord- und Ostsee, also vor allem die Nordsee ist natürlich interessant, kommen auch nicht voran, weil es technisch halt nochmal aufwendiger ist. Heißt, obwohl es so gut, vermeintlich gut vorangeht, hängen wir hinterher und wir merken jetzt massiv die strukturellen Probleme, die drumherum sind. Netzausbau, Batteriespeicher etc. Können wir nochmal eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, zu machen. Alleine das auseinander zu klamüsern, warum der Ausbau der Erneuerbaren gut läuft, aber an anderen Stellen mittlerweile echt große Probleme verursacht.
Das heißt, ich höre bei Ihnen zumindest noch einen Hauch von Optimismus. Also Sie haben sie noch nicht abgeschrieben, die Energiewende. Aber Sie sehen schon größere Stolpersteine, die da jetzt auf diesem Weg Richtung 2030 oder sagen wir auch mal großzügig 2035. Also das wird kein Selbstläufer, das höre ich da auch raus. Zumal jetzt eben, also wir wollen es jetzt nicht politisch vertiefen, aber auch da rudern ja einige gerade zurück. Ich weiß nicht, ob das aus welcher Motivationslage auch immer ist, dieses massiv Vorandrängen, das hat sich da ja eigentlich auch erledigt, ne?
Ja, also das ist politisch im Moment schwierig. Das war so angekündigt immer, dass die Union als Regierungspartei diesem Ausbau eher etwas vorsichtig gegenübersteht, liegt in der Natur der Sache, dass dort jetzt das Thema der Gaskraftwerke ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Ja, wir brauchen auch Gaskraftwerke, also diese Diskussion, die da geführt wird, ist Bestandteil der Transformation unseres Energiesystems, weil wir die Herausforderung haben, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, wie überbrücken wir das? Gar nicht nur mal 2-3 Stunden, sondern wirklich über ein paar Tage, wobei diese Phasen sehr, sehr, sehr selten sind. Ein weiterer Aspekt ist natürlich das ganze Thema der Batteriespeicher. Da ist sehr viel Wille im Markt, das beobachtet man. Es kommt aber auch da nichts voran, weil das ja auf der einen Seite eine neue Technik, also die Batterie ist jetzt nicht neu als technisches System, aber die Integration ins Netz, das ist nichts, was sich etabliert hat. Das müssen alle Beteiligten, die Netzbetreiber, die Projektierer, Energieversorger, das muss man erstmal verstehen lernen, was das bedeutet und was es auch für Auswirkungen hat. Man kann es im Moment ganz gut beobachten, den positiven Effekt von Batterien in Kalifornien, die es jetzt geschafft haben, innerhalb von 3 Jahren ihren Bedarf an Gaskraftwerkseinsatz deutlich zu reduzieren und zu ersetzen mit Batteriespeichern. Denn wir haben das Problem in Mitteleuropa, und das hat Kalifornien ähnlich, tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist alles gut. Nicht alles, haben wir jetzt in den letzten Tagen an den Feiertagen gesehen, wenn wir zu viel PV-Strom haben und die nicht loswerden. Aber an sich haben wir das, die Herausforderung, der Solarstrom wird eingespeist und wir haben eine hohe Last jetzt mal an einem Werktag. Das heißt, der Strombedarf, Industrie vor allen Dingen, aber auch der Haushalte, des Gewerbes ist hoch. Und was dann passiert ist, dass dann nachmittags 13, 15, 16, 17 Uhr die solare Einschaltung zurückgeht, die Leistung geht zurück. Gleichzeitig ist aber der Strombedarf noch hoch. Und um diese Lücke zu decken, setzen wir in Deutschland Gaskraftwerke ein. Die sind teuer in der Erzeugung des elektrischen Stroms. Und die, weil wir in Deutschland eine Strompreiszone haben, also sowohl Schleswig-Holstein als auch der Südzipfel von Bayern zahlt den gleichen Strompreis an der Börse, führt das dazu, dass, wenn wir Gaskraftwerke anschalten, der Strompreis bundesweit raufgeht. Was kann man machen? Man kann Batterien einsetzen, die dann tagsüber geladen werden mit dem Überschussstrom. Das sind dann nicht die kleinen Heimspeicher, sondern wirklich große Batterien, die direkt an den Umspannwerken sitzen, die dann diese Lücke am Nachmittag abfedern können. Denn der Strom aus einer Batterie ist günstiger mittlerweile als der Strom aus einem Gaskraftwerk. Und Best Practice, ein hochkapitalisierter Markt, nämlich Vereinigte Staaten, Kalifornien, beobachten wir selbst Texas. Und man denkt, oh, Texas, da ist doch das mit dem Öl. Ja, genau, die verkaufen das Öl an uns und nutzen selber Erneuerbare, weil sie feststellen, das ist viel günstiger. Da müssen wir hin und da könnten wir weiter sein, sind wir nicht. So ist das halt, aber da müssen wir jetzt halt Tempo machen, da voranzukommen.
Ich habe in einer Ihrer Folgen, ich habe mich eben ja vorbereitet auf unser Gespräch und Sie sind ja eben auch Podcaster, Klima und Kohle heißt Ihr wirklich sehr empfehlenswerter Podcast und da haben Sie in so einem Jahresrückblick auf 25 gesagt, dass mittlerweile in Deutschland ja auch schon über eine Stunde gepuffert werden kann mit den bestehenden Batterie-Energiespeichersystemen. Aber das ist auch eine wohlwollende Betrachtung. Also es passiert so noch nicht oder ist das was? Weil auch da könnte man ja positiv drauf schauen auf den Status quo, wenn ich das höre.
Genau, also das ist sicherlich, das ist ein guter Weg. Man muss bei den Batterien, da haben wir immer 2 Kennzahlen, die man betrachten muss. Einmal, wie viel Leistung hat so eine Batterie? Also wie viel kann ich reinladen in der Batterie? Wie viel kann ich wieder rausziehen? Und dann auf der anderen Seite die Kapazität, also wie viel Energie passt rein, die ich dann speichern kann. Und an sich ist die Kapazität, die wächst. Wir sehen also da, ich empfehle mal die Seite Energy Charts vom Fraunhofer ESE, Kollege Burger, der da eine super Webseite gebaut hat. Alle, die sich mit Energie beschäftigen, selber auch mal mit Energiezahlen spielen wollen, sich das angucken wollen, perfekt aufbereitet. Also er nutzt nur Fremddaten und bereitet die wirklich sehr gut auf. Und man sieht also dann, wie überall auf der Welt, diesen exponentiellen Anstieg der Batterieleistung und der Batteriekapazität. Das ist in Deutschland, aber vor allen Dingen sind das diese kleinen Batterien, also die Heimspeicher. Ich denke mal, jede, die sich jetzt über Photovoltaikanlagen informiert oder jetzt vor kurzem eine PV-Anlage installiert hat, da werden viele dabei sein, die sich direkt eine kleine Batterie haben installieren lassen, was total sinnvoll ist. Nur diese Batterien dienen eigentlich den eigenen Strombedarf im Eigenheim, seinem Haus abzudecken, abzupuffern. Die sind nicht netzdienlich oder marktdienlich, muss man unterscheiden, was ist das eigentlich, aber nächste Podcast-Folge sozusagen. Aber die dienen halt nicht für das bundesweite Stromnetz, weil der Netzbetreiber und der Energieversorger, die haben da normalerweise keinen Zugriff drauf. Gibt immer so Ansätze von diesen Schwarmbatterien, um die zu so einem virtuellen Kraftwerk, heißt das dann immer, zusammenzuschließen. Das kann man wunderbar rechnen und auch bilanziell dann in Excel machen. Technisch ist das aber immer etwas aufwendig. Was wir brauchen, sind diese Großbatterien. Und da sehen wir, kommen wir nicht so schnell voran. Wir haben jetzt hier bei uns in der Nähe von Trier ist eine Batterie entstanden. Ich glaube, Sie haben ja schon mit dem Gerd Schöller gesprochen.
Richtig,
In einer der ersten Folgen. Also die Firma Schönergie hat da jetzt hier bei uns in der Nähe bei Trier so eine netzdienliche Batterie direkt am Umspannwerk installiert. auch gezeigt, dass es geht. Wir haben noch andere, die hier in Planung sind, aber wir haben bundesweit viele Projekte, die in Planung sind. Da werden nicht alle von umgesetzt. Und wenn das kommt, ist das, glaube ich, ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Energiewende. Wobei, das ist halt der Fokus Strom, der wichtig ist, weil wir ein Ziel der Energiewende sein muss. Haben Sie am Anfang ja gesagt, wir müssen Prozesse elektrifizieren. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich, was wir so täglich machen, mit Strom machen, weil wir Strom leicht herstellen können, wir können ihn gut speichern, wir können ihn gut transportieren. Wie machen wir das? Elektroauto, Wärmepumpe. Ne? Das sind so die beiden Klassiker. Und wenn wir das zusammenführen, klappt das schon ganz gut. Der große Flaschenhals im Moment in Deutschland und damit auch in Mitteleuropa, weil wir quasi Strom- und Energietransitland sind, ist das Netz. Wir schaffen es nicht, den Strom intelligent zu verteilen und auch bedarfsgerecht an den Mann oder an die Frau zu bringen. Da müssen wir noch mehr tun.
Und da haben wir ja mehrere Möglichkeiten. Ich würde noch mal gerne kurz bei dem Thema bleiben. Wie können wir, also auch wieder mal ausgerichtet auf Unternehmen, was können Unternehmen beitragen? Und da liegt doch ein großes Potenzial brach mit nicht genutzten Netzanschlusskapazitäten, die ich eben auch beispielsweise für ein Batterieenergiespeichersystem nutzen kann, wo ich als Unternehmen erst recht, wenn ich meine Mitarbeiterparkplätze überdache und mit PV-Anlagen bestücke, die dann wieder meine Speicher einspeisen, da könnte doch, ohne dass ich jetzt wahnsinnig viel Kupfer in die Netze verbauen muss, da könnte doch ein Potenzial von Unternehmen gehoben werden, was auch gleichzeitig noch die Gewinn- und Verlustrechnung letztlich positiv beeinflusst. Und als letzter Punkt ja doch auch, habe ich einen Denkfehler, wenn ich dann sage, für solange wir nicht die Gaskraftwerke zur Netzstabilisierung zuschalten müssen, sondern eben aus diesen Batterieenergiespeichern einspeisen, verhindern wir, dass dann eben durch die Merit Order unser Strompreis in die Höhe schnellt, weil Gas eben nun mal der teuerste Energieträger ist. Also doppelter positiver Effekt.
Genau, das ist ganz viel Potenzial und der liegt vor allen Dingen auf der Seite der Unternehmer, Unternehmerinnen, weil wir, der Hauptenergiebedarf fließt in die Industrie. Bei vielen Unternehmen, also der erste Schritt muss eigentlich immer sein, im Unternehmen mal zu gucken, kann ich Energie einsparen? Und ich fand, das ist tatsächlich mal, als Wissenschaftler kann man ja, wenn man in seinem Elfenbeintürmchen Hochschule sitzt, kann man sagen, haben wir immer schon gesagt, als der Gaspreis jetzt explodiert ist, das hat er ja zweimal gemacht, vor allem dann 22 mit dem Angriff auf die Ukraine durch Russland und als dann plötzlich der Lieferant für günstiges Erdgas weggebrochen ist, da konnte man als Wissenschaftler vielleicht auch ein bisschen versnobt sagen, selber schuld, haben wir euch immer gesagt, ihr habt euch ja nicht drum gekümmert, weil einfach damals auch kein Bedarf da war, Energie war verhältnismäßig günstig und da haben sich Maßnahmen nicht gerechnet. Man hätte sagen können, ja, aber plant mal für die Zukunft. Es ist doch klar, wo die Reise hingeht. Viele Unternehmen haben das nicht gemacht. Man muss halt auch bedenken, bei der großen Anzahl an Unternehmen sind die Energiekosten bezogen auf den Umsatz bei 10% und kleiner. Das heißt, es gibt ganz andere Kostentreiber im unternehmerischen Umfeld. Energie spielt da eine kleine Rolle. Und es ist auch nicht das Geschäftsmodell von vielen Unternehmen, die sagen, ach, jetzt mit PV-Anlage und Batterie, das kenne ich nicht, das will ich gar nicht können, da soll sich jemand anders drum kümmern. Könnte ein Geschäftsmodell dann eher für den Energieversorger sein, die das bereitstellen, die Technik auch betreuen und dann in Anführungszeichen nur die elektrische Energie liefern. Aber erster Schritt muss, wie gesagt, sein, mal zu gucken im Unternehmen, kann ich Energie einsparen und also gefühlt oder sie jetzt empirisch belegen kann. Du weißt, da gibt es tatsächlich Studien auch von Fraunhofer-Instituten, dass man, ich will nicht sagen auf Knopfdruck, aber sehr gut und schnell im Unternehmen mal locker 10% der Energie, Strom, Wärme einsparen kann durch relativ einfache Maßnahmen. Es geht nicht überall und manchmal ist es ein bisschen komplizierter, aber diese low-hanging fruits kann man eigentlich ganz gut ernten. Und dann kommt der Industrie natürlich ein wichtiger Beitrag rein, weil die Industrie dann die Energie braucht, wenn die Sonne scheint, nämlich tagsüber. Das heißt, ich habe da einen riesigen Hebel, selbst wenn ich sage, ach, PV auf dem Dach geht nicht, aus statischen Gründen, was auch immer, mein Hallendach packt das nicht, ich will das nicht, was auch immer. Es gibt viele gute Gründe, das nicht zu machen, weil wenn es keinen Grund gibt, dann PV aufs Dach, weil es auch nur der Strom günstiger ist als aus der Steckdose. Aber ich habe halt einen Hebel, Wir haben ja gerade gesagt, die Beschäftigten kann man halt dadurch gewinnen, lade doch das Elektroauto bei uns. Denn tagsüber, wenn die Sonne scheint, Sonne und den Strom direkt ins Elektroauto laden. Da kann man Anreizsysteme schaffen. Und dann, da sind wir heute auch noch nicht so ganz, brauche ich halt ein intelligentes System, was da nicht alle Autos morgens um 8 direkt lädt, sondern ein bisschen in die Zukunft guckt, wie wird die Sonne scheinen, wie ist der Verbrauch des Unternehmens, dass man das in Deckung bringt. Dann guckt, ja, dann lade ich die Autos mit dem Ziel, ne, wenn dann ab 16 Uhr die ersten vielleicht schon Feierabend machen, dass man dann sagt, so, die Autos müssen dann mal mindestens zu 70% geladen sein. Umgekehrt kann ich dann die Autos natürlich auch nutzen. Das sind große fahrende Batterien. Also wenn man ein Elektroauto zu Hause hat, da ist dann so eine 50 oder 77 Kilowattstunden Batterie drin. In so einer 77 Kilowattstunden Batterie, die in so einem ID4 zum Beispiel von Volkswagen drin ist, da kann ich ein Einfamilienhaus eine Woche mit Strom versorgen. Das ist ein Riesenspeicher. Thema bidirektionales Laden. Das würde die Netze entlasten, wenn wir dort intelligent agieren können. Und für Unternehmen ist das wirklich interessant. Die Sonne scheint, dann geht, und das sehen wir jeden Tag jetzt in den Frühlings- und Sommer- und auch frühen Herbstmonaten, der Strompreis ist mittags in Anführungszeichen im Keller. Also teilweise sogar negativ, wobei das passiert primär an den am Wochenende, wenn natürlich die Industrie auch nichts macht. Aber da haben wir ein ganz, ganz großes Potenzial und den Unternehmen kommt da ein ganz wichtiger, eine wichtige Aufgabe zu, diese Dynamik im Strommarkt für sich zu nutzen, um günstig Strom einzukaufen. Das ist ein neues Geschäftsfeld, da muss man sich drauf einlassen. Da wäre auch ganz gut, wenn dann es eine Computertechnik gibt, die das macht. Aber ich denke, KI als Blackbox macht das schon. Ganz so einfach geht es natürlich nicht. Aber da haben wir ein Riesenpotenzial, was wir nutzen und heben können. Da müssen die Unternehmen, brauchen da Hilfe bei. Aber das wächst ganz vorsichtig, ganz langsam zusammen im Moment.
Ja, zumal ich doch sagen würde, also es ist ja gerade die große politische Diskussion, wie schaffen wir diesen Standortnachteil oder wie können wir das lösen, dass die Energiepreise hier vergleichsweise hoch sind. Und da lösen wir das doch eben von zwei Seiten. Einerseits, wir reduzieren die, wenn ich als Unternehmen im besten Fall sogar energieautark bin, reduziere ich diese Kostenseite, plus ich habe nochmal ein Upside, wenn ich tatsächlich dann ja auch, wie Sie sagen, diese netzdienliche Regelenergie von meinen Mitarbeiterfahrzeugen auch wieder als Flexibilität im Markt zur Verfügung stellen kann. Also klar, es wird immer nur wahrscheinlich eine kleine Seitenlinie sein, aber solche Opportunitäten als Unternehmer und als Unternehmen mitzunehmen, das ist wahrscheinlich einfach auch eine Informationsaufgabe oder eine Überzeugungsaufgabe, die jetzt geleistet werden muss.
Genau, das ist vor allem, denke ich, ein Geschäftsmodell für die Energieversorger. Das sind ja dann häufig auch regionale Unternehmen, weil man ja dann doch, wenn man nicht an die großen Unternehmen denkt, wie Siemens, Bosch etc., sondern das klassische KMU. Ne? Deutschland ist Mittelstandsland. Und da ist, glaube ich, auch viel Aufklärungsbedarf. Ich sehe das, wenn wir dann bei den IHKs oder HWKs oder bei den Kammern immer unterwegs sind. Da ist viel noch konservatives Denken und noch kein modernes Denken. Nicht bei allen Unternehmen, ganz im Gegenteil. Da gibt es auch viele innovative Unternehmen. Aber vielleicht nur mal als Beispiel. Ich habe jetzt gerade eben auf der Seite Energy Charts geguckt. Ende April haben wir eigentlich, man erinnert sich, Topwetter gehabt. Denn April war ja wirklich richtig schönes Wetter. Und wenn man sich da mal anguckt, wie die Strompreise an der Strombörse waren, ne? Strom wird ja gehandelt quasi wie Aktien, man bietet, jemand sagt, ich brauche so viel Energie, jemand anderes sagt, ich habe so viel Energie und dann bildet sich entsprechend der Preis. Und wir haben jetzt Ende April jeden Tag negative Strompreise gehabt. Also negativer Strompreis heißt ja tatsächlich, ich verbrauche Strom und kriege Geld dafür. Mhm. Irrsinniger Effekt liegt einfach daran, in dem Moment ist zu viel elektrische Energie verfügbar. Und es ist günstiger, diese Energie nicht nur zu verschenken, sondern Geld draufzulegen, als Kraftwerke komplett abzuschalten, weil wir fossile Kraftwerke, vor allem die Kohlekraftwerke, Braunkohle, teilweise auch Steinkohle, einfach nicht runterfahren können. Da muss ich dann auch noch nicht nur das große Netz Deutschlands, sondern dann halt die Einzelteilnetze in Deutschland, die natürlich auch alle bei 50 Hertz Frequenz liegen müssen. Aber wir haben jetzt gesehen, Ende April, und zwar selbst am Wochentag, Wochenende war sogar noch krasser, aber an den Wochentagen mittags also zwischen 1 und 2 Uhr negative Strompreise. Und wenn ich jetzt als Unternehmen weggehen kann von meinem Standardpreis, Ne? Wir zu Hause haben ja normale, die meisten werden noch den klassischen Tarif haben. Ich zahle das ganze Jahr einen Strompreis, der liegt dabei 35 Cent, vielleicht 40 Cent, aber da sollte man überlegen, ob man den Anbieter mal wechselt, weil neue Verträge mittlerweile günstiger sind. Aber als Unternehmen, wenn ich einen hohen Verbrauch habe, kann ich da richtig von profitieren. Ich sage, mittags, wir müssen vielleicht auch, wenn das geht, unseren Betriebsablauf dahingehend optimieren, dass wir versuchen, diese Zeit zu nutzen. Das gibt auch immer Rumoren natürlich in der Belegschaft, wenn man sagt, wir ändern jetzt was, kennt man ja. Das ist ja ein Gewohnheitstier. Aber wenn ich in der Lage bin, die Beschäftigten kommen mit ihren Elektroautos, es werden immer mehr, die stöpseln alle an. Und ich sage, pass mal auf, Mitarbeiter, wenn du bei mir arbeiten willst, du kannst tagsüber dein Auto für Noppes laden. Ja, super. Und dieses Umstellen weg von, wir haben im ganzen Jahr einen Stromtarif und es kümmert mich nicht, da müssen wir von weg, da brauchen wir halt intelligente Netze, diese sogenannten Smart Grids, dynamische Tarife, also dieses ganze Dynamisieren und vor allem auch das Flexibilisieren, dass man in der Lage ist, vielleicht kann ich ja bei der Produktion was machen. Das geht nicht bei weitem nicht bei allen Betrieben. Aber wenn ich das schaffe im Unternehmen, mir da mal Gedanken zu machen, da brauche ich sicherlich auch Hilfe. Da kann man aber als Unternehmen, wenn man sagt, wen frage ich denn da? Also klar, Energieversorgung regional, aber man kann da auch wunderbar mal bei der regionalen Hochschule anrufen und sagen, ihr habt doch so einen Professor für Energietechnik, habt da mal einen Studenten und eine Studentin, die bei mir mal vorbeikommt, die sagen, gut, also für Studierende, kleiner Werbeblock für die Wissenschaft, eine super spannende Aufgabe ins Unternehmen zu gehen, mit offenen Augen zu gucken, was verbraucht ihr an Strom, die Daten sind meistens da und dann erst die Ideen entwickeln, was kann man da tun, um dann, ich denke, sehr schnell einen positiven Effekt zu haben, was die Energiekosten angeht. Mhm.
Genau, also ich stelle mir eben so vor, der, sagen wir mal, ein Kühlhausbetreiber, der eben, wie Sie sagen, seine Mitarbeiter die Autos um die Mittagszeit eben dann lädt, der sein Kühlhaus von 12 bis 14 Uhr nochmal 2-3 Grad kühler, also die Temperaturen noch stärker runterfährt und dafür noch Geld bekommt vom Markt, um diese Spitzen abzufedern. Also insofern, da muss es aus meiner Sicht hingehen und ich sehe es wie Sie, man braucht natürlich sinnvolle Partner. Maestro ist da natürlich auch am Schauen, wo gibt es ungenutzte Netzanschlusskapazitäten, weil das ist, könnte ja ein sinnvoller erster Schritt sein. Wenn ich da so einen Netzanschlusspunkt habe und da jetzt ein Batterie-Energiespeichersystem installieren kann, dann speichere ich gegen Geld Energie ein, was ich dann ab 16 Uhr wieder ausspeichern kann. Für mich selber oder genau. Fürs Netz. Also genau. schöne neue Welt. Aber gucken.
Genau, vielleicht ganz kurz dazu. Das Problem, das erkennt man dann auch immer, wenn man dann mit den Unternehmen spricht, die sagen, das ist nicht unser Business. Also wenn wir mal denken jetzt an den Kühlhausbetreiber, der sagt auch, also meine Aufgabe ist, die Fischstäbchen auf minus 20 Grad runter zu kühlen, damit die an den Transporter können. Die Sonne ist mir pupsegal. Und die haben auch kein Interesse zu sagen, da reinzugehen. Das heißt, dieses Geschäftsmodell muss von Dritten kommen, die dann sagen, pass mal auf, lieber Betreiber oder liebes Unternehmen für Kühltechnik oder Kühllager betreiben. Wir machen das alles für dich. Wir installieren es auf deinem Werksgelände. Es ist nicht dein Business. Ich glaube, dann wird da was draus, denn ein Unternehmen hat einfach kein Interesse daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen, die nicht das Kerngeschäft betreffen, weil es einfach eine komplizierte Systematik ist, also auch eine ganze Regulatorik, die ganze Technik dahinter, da braucht man dann schon wieder Personal und das ist halt auch knapp.
Nee, klar, aber wie Sie sagen, das sind dann halt Contracting-Dienstleistungen, die von Unternehmen wie Maestro oder Energieversorgern oder eben aber auch, es gibt ja auch Startups, die sich darauf spezialisieren. Aber ich glaube schon auch, also wir haben gesehen, wir waren jetzt bei der Therme Bad Wörishofen oder eben die Frisia, dieser Inselversorger Norddeich. Da müssen einfach ein paar smarte Leute mal so eine Idee bei der Geschäftsführung vortragen oder selbst Teil der Geschäftsführung sein. Dann lassen sich daraus schon auch strukturelle und strategische Vorteile erarbeiten. Also ich würde sagen, Energie ist nicht mehr Kategorie Gedöns, muss halt irgendwie auch mit passieren, sondern das kann eigentlich für sehr viele, nicht nur energieintensive Industrien, schon auch ein strategischer Vorteil sein, wenn man da vorne mit dran ist bei so einer Entwicklung.
Genau, da kann man wirklich mit intelligenten Lösungen kommt man da richtig gut voran. Man muss sich halt darauf einlassen und sagen, das gucke ich mir an, aber das ist besser als dieses, in Anführungszeichen, Gejammere. Ich meine, man sagt ja immer, Deutschland ist Land der Dichter, Denker und auch Ingenieure. Ja, lass uns mal machen, kriegen wir schon hin.
Und um auch nochmal mit einem letzten Argument, also ganz häufig hört man dann ja, wäre gut, sollte man, aber die Netze, wir sind einfach, und ob man ja jetzt die letzten 10 Jahre irgendwie verschlafen hat oder ob dann halt, ob man mit deutscher Gründlichkeit jetzt eben die Smart Meter Rollout halt vielleicht auch irgendwie besser vorbereitet hat als andere Länder, wollen wir jetzt mal nicht bewerten, aber wir hängen da nun mal im Vergleich hinterher. Aber wie ist Ihr Blick darauf? Also was wären jetzt pragmatische Maßnahmen, um mit diesem Netzengpass vielleicht konstruktiv umzugehen? Oder was ist die Perspektive für die nächsten 5 Jahre? Haben wir es dann? Stehen wir dann wettbewerbsfähig da, wenn wir jetzt massiv investieren?
Ja, ich glaube, der Druck im Markt steigt. Also wir beobachten das jetzt ja gerade. Wir haben jetzt ja am 1. Mai war, glaube ich, mal so eine echte Zäsur, weil wir zum ersten also in Mitteleuropa, nicht nur in Deutschland, bei dem niedrigsten Preis von minus 50 Cent pro Kilowattstunde waren. Das heißt, man hat für den Verbrauch einer Kilowattstunde 50 Cent bekommen. Tiefer geht der Preis nicht, einfach durch die Regulatorik. Das heißt, wir stoßen immer häufiger an die Grenze. Wir sehen das auch, die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen wächst kontinuierlich, liegt einfach an dem Ausbau der Photovoltaik. Deswegen ja auch das Ansehen, was jetzt ein Wirtschaftsministerium vorantreibt, diese kleinen Dachanlagen aus der EEG-Vergütung rauszunehmen. Die machen da einen Punkt. Das ist marktseitig notwendig, ob man das genau so umsetzen muss, das müssen wir nochmal diskutieren. Ein nicht ganz einfaches Thema. Aber man merkt, da ist einfach steigender Druck im Markt. Dann haben wir gleichzeitig diese Preislernkurve, also den Preisverfall, insbesondere bei den Batterien, dass die attraktiv werden. Eine Bremse ist natürlich wie immer die Bürokratie. Es ist wahnsinnig aufwendig, Genehmigungen zu bekommen. Wir sehen das auch selbst bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die relativ einfach sind, dass da die Genehmigungsverfahren weiter kompliziert sind. Auf der anderen Seite haben wir das gesehen in der Gaskrise 2022-2023, dass es möglich war, diese Flüssiggasterminals innerhalb von einem halben Jahr zu bauen. Das hat ja damals dann Wirtschaftsminister Habeck vorangebracht. Das heißt, wenn man will, geht es auch in Deutschland, solche Systeme sehr schnell umzusetzen. Das heißt, wir brauchen vor allem den politischen Willen, Dinge zu vereinfachen, nicht alles überzuregulieren. Ich glaube, da brauche ich jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer nichts zu erklären. Ganz im Gegenteil. Die sagen auch, lasst uns mal machen. Wird schon gut gehen. Da werden ein paar schwarze Schafe dabei sein, wie immer. Aber lasst sie mal machen. Und gebt denen eine Idee. Und dann wird das schon funktionieren. Dann wird nicht alles funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was uns auch so grundsätzlich so ein bisschen fehlt. Bei den Netzen sehen wir es auch. Also der Netzausbau, warum kommt der nicht voran? Weil, also Hochspannungsleitung ist relativ gut und leicht zu bauen. Kompliziert ist halt, dass man, ne, wenn man eine lange Strecke hat, anders als bei einer Photovoltaikanlage oder Windpark, ich muss halt mehrere Kommunen, das heißt, befragen. Die müssen dann alle zustimmen, weil dann deren Flächen genutzt wird. Dann haben wir noch die Bürgerinnen und Bürger. Da gibt es immer welche, die sagen, boah, das ist aber hässlich mit der Leitung. Ich finde auch ein Windrad doof. Ich bin sowieso gegen alles. Mhm. Dann werden halt Erdleitungen gezogen. Die sind viel aufwendiger, viel teurer, verzögern den Prozess. Das heißt, was wir dann brauchen, wäre auch nochmal so ein Pragmatismus, zu sagen, ja, jeder muss seinen Beitrag leisten und dann passt das schon. Denn irgendwie über Straßen und Autobahnen beschwert sich keiner so richtig. Stromleitung ist irgendwie böse. Also das, da ist uns irgendwie so ein bisschen der Innovationsgeist verloren gegangen. Und die Idee ist, ja komm, früher war auch ganz schön, das geht so nicht, wir müssen uns da einfach transformieren. Das ist ein schwieriger Prozess, das wieder in die Köpfe zu kriegen. Aber dieser Stillstand lähmt uns einfach an allen Stellen und Ecken und Enden.
Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, also eine gute Fee gibt Ihnen 3 Wünsche, die Sie frei haben, um die Energiewende jetzt maßgeblich voranzubringen, vielleicht auch nur 2, also 2 bis 3 Punkte, wo Sie sagen, die müsste man einfach mal wegzaubern, da müsste man die Barrieren einfach mit Ihren Magic Hands aus dem Weg räumen. Gibt es da was, wo Sie sagen, als Wissenschaftler, das ist es ganz klar A, B und C?
Also wenn ich jetzt die gute Fee fragen oder sagen würde, mach mal, dann wäre, glaube ich, also das, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Smart Meter. Also wir müssten per Zauberstab in der Lage sein, bundesweit die Energieverbräuche ganz genau zu kennen, weil das der erste Schritt ist, um dann Optimierung durchzuführen in Bezug auf den zweiten Baustein der Flexibilisierung, also Erzeugung und Verbrauch, in Deckung zu bringen. Das muss der Weg sein. Und wenn wir das viel schneller machen könnten, als also mit, Sie haben darüber gesprochen, ne, Smart Meter sind wir, glaube ich, bundes- oder europaweit auf dem vorletzten Platz. Andere Länder um uns herum sind quasi bei 100% aus unterschiedlichen Gründen. Und weiterer Schritt ist dann halt das Dynamisieren, also dass wir in der Lage sind, nicht nur als Haushalte, sondern auch in der Industrie, unsere Lasten da, wo es geht, anzupassen. Und zwar idealerweise getriggert durch ein wie auch immer geartetes KI-System, was es automatisch macht, damit ich als Mensch dort nicht eingreifen muss. Man kennt das vielleicht, wenn man sagt, ach, ich habe so ein kleines Balkonkraftwerk, haben wir viele Menschen mittlerweile, dann sollte man dann denken, ach, jetzt scheint die Sonne genau auf meine Solarmodule, ich schalte die Spülmaschine jetzt ein. Aber es gibt auch mittlerweile intelligente Spülmaschinen, die schalten sich von selber ein, nur Geschirr reinräumen, Tab rein, zumachen, anmachen und sagen, warte auf das Signal, das muss ich halt als Mensch noch machen. Und da brauchen wir, glaube ich, so ein bisschen das Verständnis. Das würde ich mir noch wünschen, wenn wir das hinkriegen. Und dann, ja, wenn die gute Fee es dann schafft, mit diesen, wenn die dann den Feenstaub verteilt, wenn dann da dieser, ich habe gerade gesagt, der Ruck wieder durch Deutschland geht, wie damals der Bundespräsident sagte, ah, wenn wir nochmal uns zusammenbrauchen und sagen, komm, jetzt packen wir es mal an und nicht nur negativ sprechen, sondern das ist eine Riesenchance für ein Hochindustrieland Deutschland, da vorne wegzugehen oder wieder an die Weltspitze zuzugehen, obwohl wir gut sind, aber zu zeigen, Leute, es geht. Wir sehen ja, dass es geht. Lasst uns da die Technologieführerschaft wieder übernehmen und dann anderen Leuten erklären in der Welt, wie gut das funktioniert. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das ist so der Wunsch an die Fee.
Sehr gut. Also ist notiert. Ich gebe es weiter. ansonsten habe ich jetzt noch die Frage. Ich habe in, als ich mir Ihre Biografie angeschaut habe, habe ich gesehen, dass Sie auch bei Meteo Control waren, hatten da eine längere Phase. Die sind mir jetzt ein paar Mal begegnet. Das ist doch eigentlich auch so ein Hidden Champion. Vielleicht war auch nur mir nicht so transparent, wie groß und wichtig die mittlerweile sind. Das ist doch auch so ein Asset, was uns in Deutschland helfen könnte, unser Energiesystem mithilfe von KI, mithilfe von intelligenten Netzen noch weiter zu optimieren. Wie schauen Sie auf dieses Unternehmen, auch mit Abstand jetzt vor ein paar Jahren?
Genau. Also die kommen aus der Solarmesstechnik, also haben damals zu Beginn der Photovoltaikzeit, das war dann noch, vielleicht die Älteren kennen es vielleicht noch, das sogenannte 1000-Dächer-Programm, was also noch vor dem EEG Ende der 1990er Jahre ins Leben gerufen wurde, um die Photovoltaik mal voranzubringen, haben die Messtechnik entwickelt zur Überwachung von Photovoltaikanlagen. Und daraus sind dann immer weitere Dienstleistungen entstanden, was die Qualitätssicherung angeht von Photovoltaikanlagen, die Begleitung im Planungsprozess hinsichtlich der Qualitätssicherung. Und also Hauptaugenmerk dieses Unternehmens, aber da gibt es eine ganze Reihe, die wir dann bundesweit haben, vor allem halt kleinere Unternehmen, die einfach in der Lage sind, Energiemessdaten zu erfassen, intelligent zu vereinen und dann zu helfen, wie kann man als, vor allem als Unternehmer, das ist so die Hauptzielgruppe, mit diesen Messdaten seinen Energieverbrauch zu optimieren. Kommt aus der Photovoltaik, da ist dann noch viel Messtechnik drin, was dann die Netzsteuerung von Photovoltaikanlagen angeht, aber das ist sicherlich ein gutes Beispiel, wie viele Unternehmen, die wir haben, die einfach mit innovativen Ideen unterwegs sind, Unternehmen helfen können, deren Geschäftsmodell es nicht ist, sich mit Energie zu beschäftigen. Und die dann daraus dann, also da sind auch Spin-offs entstanden aus diesem Unternehmensumfeld, die dann mit Energiedaten arbeiten und Unternehmen erklären und helfen, erklären klingt ein bisschen überheblich, aber eigentlich helfen zu sagen, was könnt ihr besser machen, was könnt ihr ändern ohne großen Aufwand und wo müsstet ihr vielleicht mal ran, um dann einen richtig großen Hebel zu haben, was am Ende des Tages diese Senkung der Energiekosten angeht.
Ja, spannend. Vielleicht werde ich die auch mal als Interviewpartner anfragen. Klingt wirklich nach einem, so eine Spinne im Netz, die dann einen positiven Beitrag liefern kann. Ich würde gerne, wir sind ja schon gerade positiv unterwegs, die Chancen, die wir am Standort haben, uns in diesem Feld zu positionieren. Und als letzte Frage an Sie, Sie arbeiten ja eben am Umweltcampus Birkenfeld, aber eben speziell auch in Ihrem Labor für erneuerbare Energien mit der Zukunft, mit der nächsten Generation, die diesen Transformationsprozess voranbringen soll, also sprich mit Studenten. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Haben Sie das Gefühl, da wächst eine Generation ran, die da nochmal pushen wird und die da vielleicht ja auch einen Durchbruch schaffen wird?
Auf jeden Fall. Also die Herausforderung, die wir haben jetzt an dem Umweltcampus, aber das ist eine bundesweite Herausforderung. Das ganze Thema Energietechnik, Klimaschutz ist, man merkt es ja auch in der politischen Diskussion, deutlich in den Hintergrund gerückt. Also auch vor allen Dingen bei den jungen Menschen. Das ist so einfach omnipräsent, aber es ist jetzt nicht mehr so der Fokus, weil wir beobachten es an sich auch bei den Studierenden. Das ganze Thema Technikinteresse ist wieder, im Moment sind wir auf so einem abfallenden Ast wieder. Man sieht es im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, also fallende Zahlen. Einzig die Informatik hält sie noch ganz gut. Also da haben wir konkret bei uns an der Hochschule, aber auch bundesweit die Herausforderung, junge Menschen nach der Schule oder vielleicht auch nach der Ausbildung, wenn sie an eine Fachhochschule kommen, für das Thema zu begeistern, weil es halt doch technisch und dann ein bisschen mathematisch ist. Was ich aber beobachte, ist, die Studierenden, die dann fertig werden, ob das jetzt mit dem Bachelor ist oder dann mit dem Masterabschluss, die haben halt eine Jobgarantie. Im Moment ist die wirtschaftliche Lage halt etwas schwieriger, da ist es vielleicht etwas aufwendiger, aber jeder, der mit Interesse und einem wachen Blick unterwegs ist, eine vernünftige Abschlussarbeit macht, die werden ja händeringend gesucht. Das geht ja nicht mehr weg mit der Energiewende. Also der Glaube, ja, wir kommen irgendwann zurück wieder zu einer Handvoll großen Kernkraftwerken, ist ja Quatsch. Ganz im Gegenteil, wir werden weiter dezentralisieren. Und dafür brauchen wir viele junge Menschen, die sich für das Thema begeistern und die dann auch mit einem ganz anderen Blickwinkel da reinkommen. Denn so Energieversorger denken vielfach noch sehr konventionell. Nicht alle, da gibt es auch wirklich innovative Unternehmen, also auch selbst Stadtwerke, die man denkt, boah, das ist ja Grundversorger. Aber auch da gibt es viele Beispiele, also Stadtwerke Trier als ein Beispiel, die sehr innovativ unterwegs sind, trotz ihres klassischen Geschäftsfelds der Grundversorgung mit Strom und Wärme oder mit Gas. Aber die Studierenden haben echt Spaß daran, sowohl auf der Seite der Energieversorgungsunternehmen einzusteigen, aber auch jedes Unternehmen braucht Energie und damit brauche ich jemanden, der sich damit auskennt. Und zwar nicht nur die technische Seite, und das ist halt dann der Vorteil, den wir jetzt bei uns am Standort haben, dass wir Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure ausbilden, die auch die wirtschaftliche Seite verstehen. Denn das musste ich dann als Physiker hart lernen. Für den Physiker endet das bei der physikalischen Einheit Joule als Energieeinheit. Aber die wirkliche Welt funktioniert halt nur in Euro. Und man muss halt verstehen, am Ende zählt nur das Geld. Und wenn ich tolle Konzepte habe, und da ist jetzt, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist zu teuer. Und das muss man akzeptieren. Da kann man ganz tolle Slides machen, sagen, hier Wasserstoff, die Zukunft und E-Fuels. Und dann macht man mal einen Strich drunter, rechnet ehrlich die Investitionen aus, die Kosten, die ich habe, die Erlöse, die ich habe. Und wenn da kein positiver Wert steht, ist das Projekt tot. Und das muss man den jungen Menschen beibringen. Und dann können die mit innovativen Ideen in die Unternehmen rein. Und was natürlich jetzt auch noch neu dazu kommt, dass die einfach mit KI groß werden. Das heißt, die Angst vor der vermeintlichen Blackbox künstlichen Intelligenz, das ist natürlich viel mehr als nur ChatGPT und Co. Wenn die das in die Unternehmen reintragen, dann gibt das so einen Innovationsschub. Die sind wirklich gut ausgebildet und dann können die da Dinge wirklich bewegen, wenn die mit ein bisschen Mut dann da mal agieren können.
Klingt super. Also insofern, könnt ihr mir vorstellen, dass unsere Personalabteilung, die das hoffentlich auch gehört hat, die Maestro-Personalabteilung, dass die mal auf ihren Lehrstuhlzug zugeht, um solche Highflyer dann mal auch bei uns an Bord zu holen. Professor Thesen, ganz herzlichen Dank für das super Interview. Das war, fand ich, super spannende Verknüpfung von Zahlen, Einschätzungen, ja, aber eben auch Expertenmeinungen. Also sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Ich weise nochmal explizit auf Ihren Podcast hin, Klima und Kohle, auf allen Plattformen verfügbar. Sie veröffentlichen wöchentlich, was ich auch eine echt beeindruckende Leistung finde. Also wunderbar. Und ich hoffe, vielleicht können wir ja in einem Jahr nochmal sprechen, um zu schauen, wie denn das Jahr 26 war, ja, wie weit wir da vorangekommen sind. Würde mich freuen, wenn wir da nochmal gemeinsam einen Blick drauf werfen könnten.
Sehr gerne, können wir gerne machen.
Also, vielen Dank, alles Gute. Euch vielen Dank fürs Zuhören bei Megawatt and Friends. Schaltet auch beim nächsten Mal rein. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.